Als ich einmal Corona hatte, einen solchen Fieberkopf hatte, bin ich in Versuchung gestanden, in alte, sündige Verhaltensmuster zurückzufallen. Es war mitten in der Nacht und ich konnte auch niemanden anfragen um Gebet. Es war ein einstündiger Gebetskampf. Dann habe ich daran gedacht, dass Gott zu mir sagt, dass ich sein Freund bin. Dank Jesus haben wir Intimität mit Gott im Gebet und durch sein Wort von der Bibel. Für uns ist das vielleicht etwas ganz Neues, dass wir Freunde von Gott sein können. Ein paar empfinden es vielleicht sogar als Stolz oder Anmassung, den allmächtigen Gott als besten Freund zu bezeichnen. Und in der Tat, der Abstand und der Unterschied zwischen Gott und uns Menschen ist enorm. Gott ist heilig, ewig und gut. Wir Menschen hingegen sind beschränkt, sündig und oftmals bös. Aber schon im Alten Testament gibt es zwei Männer, die eine tiefe, freundschaftliche Beziehung mit Gott geführt haben. Sogar zweimal sagt Gott über den Abraham, dass er sein Freund war. Und auch über den Mose heisst es, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Eine Freundschaft braucht Zeit, um zu wachsen, damit das Vertrauen ineinander gestärkt kann werden. Wir haben vorher einen Abschnitt gehört aus Johannes Evangelium und in diesem Abschnitt fasst Jesus sowohl seine Lehre, also alles, was er gelehrt hat, als auch alles, was er für uns gemacht hat, fasst er zusammen. Und neunmal taucht in dem kurzen Abschnitt das Wort Liebe und Liebe auf. Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat. Das ist der erste Satz, wie der Vater mich geliebt hat. Das heisst, Gott der Vater liebt seinen Sohn Jesus Christus. Liebe kennzeichnet die Beziehung in der Dreieinigkeit zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Jesus liebt uns mit der gleichen Liebe, mit der Gott Vater seinen Sohn Jesus Christus liebt. Und mit Rückbezug auf den bekanntesten Bibelvers in der Bibel, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus gab, können wir feststellen, dass Gott alle Menschen auf dieser Welt liebt. Auch die, die wir nicht als liebenswert empfinden. Und weil Jesus alle Menschen liebt, fordert auch er uns auf, bleibt in meiner Liebe. Das heisst, wir sollen in seiner Liebe wohnen, uns darin aufhalten. Aber wie geht das? Jesus erklärt dazu, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Jesus verlangt von uns nie etwas, was er selber nicht auch gemacht hat. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Jesus hat sich das Leben lang an die Gebote von Gott gehalten. So sehen wir es auch im Neuen Testament, im Evangelium, er hat sie erfüllt, die Gebote von Gott. Und für uns, wenn jemand uns zum Beispiel würde sagen, ja, halt dich doch einfach an die 10 Gebote oder tu dich an die Gebote halten, wenn wir es einem Kind sagen, was ist die natürlichste Reaktion? Sagt, nein, ich will das nicht, ich will meinen eigenen Willen durchboxen. So ist das doch nicht nur bei Kindern, sondern auch bei uns Erwachsenen. Und wegen dem sagt Jesus so, wenn wir uns an die Gebote von Gott halten, an die 10 Gebote, dann löst das in uns Freude aus. Es ist einfach ein Gehorsam, der uns irgendwie einschränken würde, sondern dies habe ich zu euch geredet, dass meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. An diesem Punkt möchte ich ein bisschen ausholen. Immer das Erste, was der Teufel macht, ist, er tut uns Freude an Jesus rauben. Er versucht uns, dass wir nicht mehr Freude haben an Jesus. Und die grösste Lüge vom Teufel besteht darin, dass er uns einflüstert, dass Jesus ein Spiel und ein Spassverderber sei. Das ist mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt, dass der Teufel uns versucht, dass wir etwas anderes an die Stelle von Jesus in unserem Leben stellen, wo uns kurzfristig eine Ersatzfreude bietet, aber uns langfristig zerstört. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir ganz einen anderen Jesus. Ein Jesus voller Liebe, Freude und Frieden, der uns auch mal etwas gönnt. Ein Jesus, der 600 Liter Wasser in Wein verwandelt, damit die Hochzeit weitergehen kann. Und Jesus, er erfüllt uns mit seiner übernatürlichen Freude. Er tut sie vervollständigen, vervollkommen, er macht sie voll. Das ist das Angebot von Jesus, dass er eben den Gehorsam Gott gegenüber mit dieser Freude verbindet. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist auch interessant. Vorher redet Jesus von mehreren Geboten und jetzt plötzlich ist es nur noch ein einziges Gebot. Jesus macht aus diesen 10 Geboten, aus diesen vielen anderen Geboten im Alten Testament, macht er ein einziges Gebot, nämlich das Gebot von der Liebe, von der Gottesliebe, höchster Liebe, von der Selbstliebe, Selbstannahme. Was mir auch aufgefallen ist im Vorbereiten, Jesus spricht hier mit einem ganz einfachen Spruch, und ich denke, ich will jedes Kind verstehen. Und auch der Inhalt ist sehr verständlich. Es geht um Liebe und also ein ganzer Abschnitt, dass Jesus sich für uns angegeben hat, dass auch wir Freude bekommen von ihm. Es sind ganz einfache Worte. Aber ich denke, es braucht unser ganzes Leben lang, um das umzusetzen. Es sind so tiefe und gewichtige Worte. Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Gestern habe ich mit einem Kollegen geredet, der gesagt, er wird das Thema am Karfreitag aufgreifen, nach der Karfreitagspredigt. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, an Karfreitag und Ostern, und er für uns gestorben und auferstanden ist. In vielen Büchern und Filmen taucht das Motiv auf, dass eine Heldin oder ein Held ihr Leben opfert für ihre oder seine Freunde. Oft ist es so, dass dann durch den Tod des Protagonisten neues Leben entsteht. Vom Tod zur Auferstehung durch Selbsthingabe und Liebe. Das ist in vielen westlichen Filmen und Büchern ist das ein Motiv, das natürlich direkt aus der Bibel abgeleitet ist. Da können Sie sich auch mal achten, wenn Sie das nächste Mal im Kino sind oder sonst ein Buch lesen, einen Roman oder so, wo das sehr, sehr oft auch vorkommt. Das Interessante ist jetzt, wenn wir noch ein bisschen tiefer bohren, auch bei dem Punkt, wo Jesus sagt, er hat sein Leben gegeben für seine Freunde, da kommt dann etwas ganz Spannendes zum Vorschein. Jesus ist nicht nur gestorben für seine Freunde, sondern sogar für seine Feinde. So heisst es im Römerbrief, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Also Jesus ist sogar für seine Feinde gestorben, um uns in einem Prozess zu seinen Freunden zu machen. Seine Liebe zu uns ist bedingungslos, weil sein Charakter Liebe ist. Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben oder eben auch seine Seele hingibt für seine Freunde. In erster Linie bedeutet das, dass jemand die grösste Liebe zeigt, wenn er sich dort opfert für seine Freunde. Aber das Wort Leben oder eben Seele, das Jesus hier verwendet, ist doppeldeutig. Und es bedeutet auch unser Leben oder unsere Seele, unser ganzes Leben. Und auch wir geben unser Leben an, in einem übertreibten Sinn. Wenn wir uns aufopfern für unsere Familie oder für unsere Kirchenfamilie, wenn wir eigene Kinder haben oder fremde Kinder erziehen, und das kostet uns ja auch etwas, kostet uns ja auch Zeit, Kraft und Nerven. Oder wenn wir uns zum Beispiel für Bedürftige einsetzen, wenn wir uns Mühe geben in diakonischen Projekten, wie zum Beispiel ein Missionsbasar, und dort im Vordergrund und Hintergrund mitwirken. einen interessanten Satz gelesen, der lautet: Menschen, die bereit sind, füreinander zu sterben, streiten nicht miteinander. Streiten. Also im Sinne von, Jesus sagt, die Kirchengemeinde soll die Haltung vorherrschen von der Liebe, von der Selbsthingabe. Die frömmste Person, die ich kenne, ich tue bewusst die Umschreibung ein wählen, weil es geht nicht darum, wer das ist oder so. Ich hoffe, ich kann irgendwie Menschenkult fördern, aber aus meiner Sicht, die frömmste Person, die ich kenne, pflegt folgendes Sprichwort zitieren, regelmässig. Wir brauchen kein besseres Leben, sondern ein besseres Sterben. Was meint er mit dem? Er meint mit dem das Absterben vom alten Ich, von unserem Egoismus, von unserer bösen Natur, die ohne Jesus leben will, und das Wachsen vom neuen Leben mit Jesus, in Jesus. Also unser Egoismus soll sterben, unsere Liebe zu Gott und zu den Menschen soll zunehmen. Jetzt kommen wir endlich zu dem Teil der Freundschaft. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Jesus nennt uns hier seine Freunde. Auf Griechisch verwendet das Wort Philos. Das bedeutet auch Liebhaber oder Geliebte, Bevorzugte. Lang habe ich überlegt, hin und her überlegt, sogar meine Frau Christina zu Rate gezogen, ob ich der Bibelfers von vorne soll an die Kirchenwand Leutwil anschreiben lassen. Er beinhaltet eben die Bedingung. Wir sind die Freunde von Jesus, wenn oder falls wir das machen, was er uns in der Bibel gebietet. Fast hätte ich den ersten Satz gewählt von Jesus, wenn er sagt, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Aber es sind zwei Seiten von einer Medaille. Es ist immer der erste Schritt. Die Liebe von Gott ist immer der erste Schritt. Er lädt uns aber auch ein, dass wir den zweiten Schritt machen und ihm antworten auf seine Liebe, indem wir ihm gehorchen. Wenn ihr den Satz von Jesus hört, tönt er in unseren Ohren sehr autoritär und er stößt vielleicht ein paar sogar ab. Er verwendet in seinem Satz aber ein interessantes Wort, nämlich «was ich euch gebiete». Und das Wort «gebiete» bedeutet «auftragen», «befehlen», wobei aber die gebotene Sache, der Inhalt der Gebot, betont wird. Also mit anderen Worten, es geht Jesus um den Inhalt von seinen Gebot, nämlich um die Liebe. Und nicht darum, dass er als grosser Diktator auftritt und über uns herrscht. Der Echtheitstest für unsere wirkliche Freundschaft mit Jesus ist unser Gehorsam ihm gegenüber. Jesus nennt uns nicht nur Freunde, sondern an einer anderen Stelle sogar seine Brüder. Was mich fasziniert, Jesus ist unser bester Freund, wie wir auch vorher in mehreren Liedern gesungen haben, aber er ist auch der, der entscheidet, wie wir werden sterben. Nachher nimmt er uns auf in den Himmel und die ewige Herrlichkeit. Also man kann sagen, es ist trotz allem eine spezielle Freundschaft. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Der Sklave ist einer, der in einem dauernden Abhängigkeitsverhältnis steht zu seinem Herr. Einer, der nicht seinen eigenen Willen ausleben kann. Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven. Und das nicht mehr, das bezieht sich zurück auf zwei Sätze, die Jesus früher gesagt hat im Johannesevangelium, wo er sagt, wenn mir jemand dient, so folge ihr mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Und ähnlich sagt er in einem zweiten Satz, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht höher als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Aber uns tut Jesus nicht mehr Sklaven oder Diener nennen, sondern eben Freunde. Er tut uns alles, was Gott Vater ihm gesagt hat, tut er uns anvertrauen und kundgeben. Jesus weiht uns in die Pläne von Gott ein. Ich kann sagen, der Unterschied besteht darin, ein Sklave muss seinem Herr gehorchen und das machen, was er befiehlt. Hingegen macht ein Freund freiwillig das, wo sein anderer Freund sagt, weil die gegenseitige Liebe die Freundschaft prägen. An dieser Stelle möchte ich einen kirchengeschichtlichen Exkurs einschieben, weil es mich immer interessant macht, wie die Bibel uns geprägt hat, besonders uns in der Schweiz. Jesus redet davon, dass wir seine Freunde sind. Jetzt ist es so, Leute im Mittelalter haben das aufgegriffen und haben sich genannt, wir sind die Freunde von Gott, wir sind die Gottesfreunde. Und zwar war das eine geistliche Bewegung, die im Jahr 1339 in Basel entstanden ist. Und wenn wir hier vorne schauen, dann sehen wir, was so schön Jesus in der Mitte, Frau und Mann, die mit ihm Freundschaft haben. Und das haben die Leute vor 600 Jahren auch gesagt. Sie haben gesagt, sowohl Frauen als auch Männer, sowohl Laien, das heisst in dem Zusammenhang Nicht-Theologen, als auch Nonnen, Priester und Mönche, haben dieser Bewegung angehört. Und sie haben gesagt, sie schreiben jetzt auf Deutsch und nicht mehr auf Latinisch. Ihr Ziel hat darin bestanden, in ihren jeweiligen Berufen den Glauben zu leben. Sie haben gesagt, ich will an Jesus glauben und sein Freund sein, aber ich will in ein Kloster gehen, ich will eine Familie haben, ich will normal meinen Beruf ausüben. Sie waren demokratisch organisiert und sie haben die Korruption von der damaligen katholischen Kirche haben sie kritisiert und angeprangert. Ihnen war die persönliche Heiligung wichtig, sagt man dem in der Theologie. Die persönliche Heiligung, sie haben gesagt, Liebe ist wichtig. Die persönliche Frömmigkeit, der eigene Glaube und die Rettung von der Seele von anderen Menschen. Also dass auch andere Menschen können Jesus Christus als persönlichen Herr und Heiland kennenlernen. Ein paar Gedanken. Also wo dann sozusagen der Leiter von der Bewegung gestorben ist, ist es ein bisschen abgefacht, aber dann sind die Gedanken wieder aufgenommen worden in der Vorreformation, also schon vor Martin Luther, auch in der Reformation und dann auch im Pietismus. Und ich bin fest überzeugt, dass auch wir in Lüttwil und Dürrenäsch positiv von ihnen geprägt worden sind, entweder direkt oder indirekt. Was mich so gefreut hat, unser Glaube hat es also auch schon in der Vergangenheit gegeben. Das ist nicht einfach mit uns entstanden, sondern der hat es schon im Mittelalter so gegeben, wie wir ihn ausleben. Die Predigt trägt den Titel Freund Gottes werden, bleiben. Wegen dem möchte ich stichwortartig auch noch auf das eingehen. Ein Freund von Gott werden wir, wenn wir die Vergebung von Jesus Christus annehmen, die er uns anbietet. Und ein Freund von Gott bleiben wir, wenn wir das machen, was uns von der Bibel bewusst ist. Dazu gehört auch die Ehe. Dass wir sagen, die Ehe ist für uns wichtig. In der Bibel ist es eben so, dass die Ehe zwischen Frau und Mann wird uns hinweisen auf den Bund, den Jesus mit uns geschlossen hat. Und dass wir sagen, für uns Christen ist die Ehe immer noch wichtig, obwohl sie momentan angegriffen wird. Und momentan gibt es ja die Heiratsstrafe, dass man als verheiratetes Ehepaar viel mehr Steuern muss zahlen, als wenn man unverheiratet im Konkubinat würde zusammenleben. Das ist das erste Mal eine geistliche Auseinandersetzung. Wegen dem ist es entscheidend, dass wir beten und uns politisch engagieren dafür und einsetzen, dass die Heiratsstrafe endlich abgeschafft wird. Jesus sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jesus hat sowohl in der Bibel die 12 Apostel erwählt, auch die anderen Leute, die nachgefolgt sind, als auch uns heute. Er hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Jetzt das Wort erwählen, wenn man das hört, also jemand sagt, Jesus hat mich erwählt, wird vielleicht auch ein bisschen komisch. Das Wort erwählen tut nicht ausdrücken, dass Jesus andere verworfen hat, sondern dass er mit uns eine enge Beziehung aufbauen will. Jesus sagt, er hat uns erwählt und uns dazu bestimmt, dass wir hingehen und Frucht bringen und unsere Frucht bleibt. Jesus redet hier davon, dass wir Frucht bringen. Was meint er damit? Ich habe hier ein Bild mitgenommen von einem farbenprächtigen Früchtekorb. Man möchte euch gerade am liebsten einbeissen. Früchte sind gesund, sie sind fein, sie sind süß. Sie brauchen aber auch Zeit, um zu wachsen und zu reifen. Im Wort Frucht ist also auch eine Zeit drin enthalten. Und auch das Wort Frucht, Stichwort Frucht, das Jesus hier verwendet, ist doppeldeutig, bezieht sich sowohl auf uns selber als auch auf andere Menschen. Wenn wir die ganze Bibel betrachten, dann sehen wir, dass die Frucht sich einerseits darauf bezieht, dass der Heilige Geist in uns wirken. Das ist eben ein Bibelvers, der mir recht wichtig ist, wegen dem zitiere ich den recht oft, dann unter die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, das heisst Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das heisst Selbstbeherrschung. Jesus wirkt an unserem Charakter durch seinen Heiligen Geist und bringt durch das Frucht. Und wenn Gott uns anschaut, dann seht ihr, wie das, was wir jetzt sehen, wir können Frucht tragen durch den Heiligen Geist. Andererseits bezieht sich Frucht auch darauf, dass wir anderen Menschen durch Wort und Tat auf Jesus hinweisen und sie so lustig machen, dass auch sie selber an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Und die beiden Früchte, die haben auch einen inneren Zusammenhang. Wir können nämlich nicht effektiv auf Jesus hinweisen, andere Menschen zu Jesus einladen, wenn wir selber kein christliches Leben führen, in dem Gottes Liebe durchscheint. Damit ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen und er euch gebe. Viele in der Kirchengemeinde beten dann am Schluss für ihr Gebet an uns im Namen von Jesus. Amen. Und was tun sie mit dem Ausdrücken? Im Namen von Jesus zu beten, heisst in seinem Sinn, in seinem Wesen, in seiner Absicht zu beten. Und dass wir auch so beten, wie Jesus uns gelehrt hat in der Bibel. Und dass wir auch so beten, die Sachen, die ihm wichtig sind. Nämlich, dass Menschen ihn kennenlernen und auch dürfen frei werden von Sünde und Sücht und Abhängigkeiten. Da kommt Jesus zu der Zusammenfassung und sagt, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Und Jesus bildet in dieser Liebe eine Klammer um den ganzen Abschnitt, wenn er am Anfang von ihr redet und am Schluss von der Liebe. Er fasst alles nochmal zusammen. Und der Bibelvers ist übrigens auch mein Ordinationsvers, den ich im Rahmen meiner Pfarrwertung Mitte August 2015 in Strengelbach bekommen habe. Ich habe ihn bewusst ausgesucht, um damit auszudrücken, dass Jesus den ersten Schritt auf mich zugemacht hat und dass ich zu ihm Ja gesagt habe, als zweiter Schritt. Und ich nehme das auch als persönliche Ermutigung, dass ich bete, auch für euch, auch für andere Menschen, und dass das nicht einfach ein Spass ist, den ich mache, sondern dass das wird Frucht bringen für Zeit und Ewigkeit. Gott kämpft um uns und um unsere Liebe zu ihm. Das ist vielleicht auch noch heftig, wenn ich das so sage, aber für Gott ist das ganze nächste Sache, wer oder was wir lieben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, heisst in den 10 Geboten. Und Gott kämpft um uns, dass wir auch seine Liebe annehmen, weil er uns so innig liebt. Gott liebt alle Menschen auf dieser Welt, aber nicht alle sind seine Freunde. Wir werden seine Freunde, wenn wir die Vergebung von Jesus annehmen und wir bleiben seine Freunde, wenn wir das machen, was er uns sagt in der Bibel. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.